NDR Info. Themen des Tages.
Jürgen Klopp soll es richten. Der DFB legt sich fest und mustert Julian Nagelsmann aus. Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wie sollen befristete Arbeitsverträge und die Pflicht zur schnellen Krankmeldung zu mehr Jobs in Deutschland führen? Und Fans von Taylor Swift wollen ihr in New York nahe sein, obwohl sie sich ihrem Mann fürs Leben zuwendet. Auch das hören Sie in der kommenden knappen halben Stunde. Irgendwie ist Jürgen Klopp schon seit 20 Jahren der Schatten-Bundestrainer. 2006 erklärte der damalige Trainer von Mainz 05 im Fernsehen Spielzüge und Strategien der WM-Begegnungen. Und immer klang durch, wie er es besser machen würde, wenn man ihn nur ließe. Dann hatte der gebürtige Stuttgarter aber anderes zu tun. Den deutschen Meister trainieren und noch ein Double draufsetzen, die Premier League gewinnen, den Supercup, die Champions League und viele Ehrungen und Titel mehr. Und Deutschland wurde ja auch ohne ihn Weltmeister, aber nun eben auch schon lange nicht mehr. Jetzt schlägt seine Stunde. Der DFB will ihn haben.
Es ist gut 10 Jahre her, da sagte Jürgen Klopp einen vermutlich nicht vorher zurechtgelegten Satz. 5 Worte, die ihn bis heute wohl kaum besser beschreiben können.
So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this.
The normal one, also genauso wie alle anderen. Jürgen Klopp hat gute Seiten und schlechte, trifft viele richtige Entscheidungen und einige falsche.
Mir ist nicht egal, was andere Leute denken, ich kann mich nur nicht danach richten.
Jürgen Klopp ist immer seinen eigenen Weg gegangen, hat immer selbst bestimmt, was er machen will. Mit wenig Platz für andere und anderes neben sich. Das sollte man wissen, wenn man mit Klopp zu tun hat, ihm Verantwortung überträgt. Im Gegenzug gibt es dafür das emotional-sportliche Kloppo-Gesamtpaket.
Also wenn ich etwas mache, dann lass es uns bitte richtig machen. Das ist das, was am Ende zu Erfolg führt.
Und Erfolg hat der Trainer immer gehabt in Mainz, Dortmund und Liverpool. Ein Potenzialoptimierer dort, wo die Weltklasse fehlte. Jürgen Klopp führte seine Mannschaft mit viel Teamgeist aus dem Mittelmaß nach oben. Als Menschenfänger mit großen Worten und großem Herz.
Mein Wertekompass basiert, wenn man so will, auf 3 Dingen. Ist meine Erziehung, mein Glaube und mein gesunder Menschenverstand. Und je nachdem, was gerade notwendig ist, nutze ich dann sozusagen.
Jürgen Klopp vereint und vereinnahmt. Bei seinen bisherigen Clubs hinterließ er großen Liebeskummer, der gefühlt überall noch immer anhält. Die Sehnsucht nach einem wie The Normal One ist dort bis heute groß, auch bei BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke. Er gehört zum Präsidium des Deutschen Fußballbundes, das den neuen Bundestrainer sucht. Seine Beziehung zu Klopp, echte Liebe.
Was uns in den 7 Jahren verbunden hat, das war mehr als miteinander arbeiten. Das ist einfach so. Werde ich nie wieder erleben, in der Form. In dieser Form des totalen Vertrauens, des totalen sich aufeinander verlassen können.
Doch Jürgen Klopp ist eben auch.
So I'm a totally normal guy. I'm the normal one.
Und zu einem, der genauso ist wie jeder andere, gehören neben den Stärken eben auch Schwächen. Klopps Selbstbewusstsein und seine Lässigkeit können mittlerweile manchmal überheblich wirken. Dazu kommt sein Job im Red Bull-Imperium bei den Fußballtraditionalisten nicht gut an und wird sogar als Verrat am Sport gewertet.
Aber da waren ja früher auch schon welche dabei, die gedacht haben, dass meine Zähne zu groß sind. Ich habe mir die Haare machen lassen und habe irgendwie komische Werbepartner. Also man kann es einfach nicht allen recht machen. Deshalb habe ich es nie versucht.
Anne von Eickelsüber, Jürgen Klopp. Darüber habe ich mit Sportreporterin Tabea Kunze gesprochen. Für uns noch immer bei der WM in den USA. Hat sich der DFB gewissermaßen ausgeliefert an Jürgen Klopp, erklärtermaßen ohne Alternative und in einer dann ja auch nicht so schicken Verhandlungsposition.
Sehe ich ganz genauso. Der DFB hat sich weit aus dem Fenster gelehnt mit dieser Pressemitteilung heute, in der ja Jürgen Klopp ganz klar als Wunschlösung präsentiert wird, obwohl, so meine Informationen, es noch gar keine konkreten Verhandlungen gab. Ja, es soll erste Gespräche gegeben haben, aber eben noch keine Verhandlungen. Und die werden ja entscheidend sein, denn Jürgen Klopp arbeitet nicht nur weiterhin hier als WM-Experte für den Sender Magenta, sondern er ist eben ja auch globaler Fußball Chef im Red Bull-Konzern. Und dort hat er einen Vertrag bis 2029. Und es sieht so aus, dass sich Red Bull einen Abschied auch hoch bezahlen lassen möchte. Das heißt, der DFB könnte jetzt in die Position kommen, zum allerersten Mal in der Verbandsgeschichte eine Ablösesumme in Millionenhöhe für einen Bundestrainer zu zahlen.
Neben Nagelsmann geht ja auch Sportgeschäftsführer Andreas Rettig. Wird Klopp nun, ehe er auf den Kader der Spieler blickt, den ganzen DFB um sich herum personell aufstellen und kann dann Rudi Völler überhaupt auf seinem Posten als Sportdirektor bleiben?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage und das ist ja auch wieder etwas, was in diese Verhandlungsposition von Jürgen Klopp auch mit reinspielt. Mhm. Er kann natürlich auch bestimmen in diesen Verhandlungen, wen möchte er denn mitbringen an Mitarbeitern? Wie stellt er sich denn die Arbeit vor beim DFB und spielt Rudi Völler darin eine Rolle? Ich kann es mir gerade schwer vorstellen, dass Völler da in einem System Klopp noch als Sportdirektor weiterarbeiten kann. Es ist sicher nicht ausgeschlossen, denn Völler ist ja relativ unbeschadet auch aus dieser WM-Blamage hinausgekommen, wenn ich jetzt auch so die öffentliche Meinung über ihn mir anschaue. Also ich glaube, er selber würde vielleicht auch weitermachen wollen, aber ob Klopp, der ja eigentlich ein Machtmensch ist, der ja selber entscheiden will, ob der einen so erfahrenen Fußballer wie Rudi Völler noch an seiner Seite möchte als Sportdirektor. Ich würde jetzt eher nicht darauf tippen.
Hat Klopp eine erkennbar andere Vorstellung vom Spielen und Gewinnen wie seine Vorgänger und wird er dann den Kader entweder mit Blick auf die EM oder auch erst die nächste WM komplett neu aufstellen und formatieren?
Also seine Vorstellung von Fußball, von der Herangehensweise ist sicherlich etwas emotionaler, etwas weniger verkopft als die von Julian Nagelsmann. Und wir haben ja auch aus der Mannschaft jetzt vernommen, dass einige Spieler vielleicht gar nicht so happy damit waren, dass sie sich teilweise überfordert fühlen und auch sich mehr Kommunikation vom Bundestrainer gewünscht hätten. Das ist natürlich eine Stärke von Jürgen Klopp. Der kann so eine Wir-gegen-die-Mentalität in der Mannschaft erzeugen. Das hat er oft gezeigt und das ist sicher eine große Stärke von ihm. Wie sich das Team verändern wird, das ist auch eine große Frage. Klar, es gibt diejenigen, die garantiert keine Zukunft mehr haben, wie Manuel Neuer, Oliver Baumann, Antonio Rüdiger, kann ich mir vorstellen, dass die eben keine Rolle mehr spielen. Aber was ist denn mit der Generation um Joshua Kimmich oder Leroy Sané? Das sind ja direkt unangenehme Entscheidungen, die Jürgen Klopp treffen müsste. Aber er ist ja auch niemand, der vor solchen unangenehmen Entscheidungen zurückschreckt.
Und was bleibt Julian Nagelsmann? Sich das vorzeitige Vertragsende verzuckern lassen und dann hoffen, dass es ihm, wie Hansi Flick ja auch, gelingt, wieder mit einem Verein erfolgreich zu sein?
Das verzuckern lassen, das hat auf jeden Fall funktioniert. Wir hören von einer Höhe von 7 Millionen Euro, was die Abfindung angeht. Also das ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht bei 2 Jahren Vertragslaufzeit, die er noch gehabt hätte. Ich glaube, Julian Nagelsmann ist mit seinen 38 Jahren natürlich nicht am Ende seiner Trainerkarriere. Und er wird auch aus diesem Scheitern lernen, da bin ich mir sicher. Trotzdem hat man jetzt ja gesehen, dass er als Vereinstrainer deutlich besser funktioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht lange dauern wird, bis wir ihn dann bei einem auch ambitionierten, ich will jetzt nicht sagen Spitzenverein, aber doch ambitionierten Verein auch zeitnah wieder auf der Trainerbank sehen werden.
Einschätzungen von Tabea Kunze.
NDR Info. Die Meinung.
War nun Julian Nagelsmann nach Joachim Löw und Hansi Flick doch nur ein weiterer Übergangstrainer? Was hat er falsch gemacht? Und wer hat mit der Entscheidung für ihn etwas falsch gemacht? Der Kommentar von Burkhard Hupe.
Vor ein paar Tagen, als noch alles in Ordnung schien und die Weltmeisterschaft für den DFB das Potenzial suggerierte, sie könnte sich zu einer Erfolgsgeschichte für die Nationalmannschaft entwickeln, da saß Rudi Völler in seiner Funktion als Sportdirektor und in seiner Rolle als Rudi Völler auf dem Podium des Pressezentrums von Winston-Salem und schwärmte von Julian Nagelsmann. Völler pries neben dessen erstaunlicher Erfahrung vor allem auch dessen Rhetorik. Dass nun ausgerechnet hier der größte Trugschluss in der Bundestrainer-Episode Nagelsmann zu finden sein würde, das hatte vor ein paar Tagen niemand so richtig auf dem Zettel. Julian Nagelsmann hat sich aber in den vergangenen 6 Monaten als Bundestrainer ohne Not in eine Lage gebracht, die nun nur im Eilverfahren durch den Notausgang der Trennung zu lösen war. Nagelsmann wurde unter dem Strich erneut ein Opfer seiner Eitelkeit. Wo ein Schweigen geholfen hätte, griff er zu oft zur launigen Pointe. Das ist schon bei den Bayern nicht gut gegangen. Das Winterinterview mit dem Kicker, in dem er offen die Schwachstellen von potenziellen WM-Fahrern benannte, die schwammige Kommunikation bei der Frage nach dem Nummer-1-Torhüter, die öffentliche Demontage von Dennis Undaff, die widersprüchliche Nominierung des WM-Kaders, bei der eigene Maßgaben auf einmal keine Rolle mehr spielten, der trotzige Verzicht auf die überragende Mittelfeldkombination Pavlovic-Kimmich und. Solange die Ergebnisse stimmten, wurde die besserwisserische, leicht reizbare Attitüde von Nagelsmann stillschweigend akzeptiert. Nagelsmann bediente ja ein Narrativ, das immer auf den großen Erfolg hoffen ließ. dass sich aber in den zurückliegenden 6 Monaten innerhalb der Mannschaft längst Risse aufgetan hatten, die jetzt im sportlichen WM-Fiasko münden würden. Diese Entwicklung hat neben Nagelsmann auch Rudi Völler zu verantworten. Völler hat zugelassen, dass sich Nagelsmann rund um die wichtigste Fußballmannschaft seinen eigenen Kosmos errichtet hat, mit ihm selbst als Fixstern. Ein Kosmos ohne jedes Korrektiv. Rudi Völler hat alle Warnsignale nicht erkennen wollen oder können. Die freundschaftliche Nähe zu Nagelsmann hat dies verhindert. Rudi Völler war schon in Leverkusen ein Sportgeschäftsführer mit ausgeprägtem Hang zur Harmonie. Das ist ein lobenswerter Charakterzug. Die Arbeit mit der Nationalmannschaft benötigt aber weitaus mehr. Von Julian Nagelsmann bleibt indes nicht mehr als eine Fußnote in der Geschichte des DFB zurück. Aus dem Fixstern wurde eine Sternschnuppe, fast in Überschallgeschwindigkeit.
Die Meinung von Nationalmannschaftsreporter Burkhard Hupe in den NDR Info. Themen des Tages. Im Reformpaket der Koalition steckt neben den Änderungen bei der Steuer, beim Arbeitsrecht, beim öffentlichen Bauen und Vermieten und beim Bürokratieabbau vor allem eine Neuerung, bei der unsere Hauptstadtkorrespondenten gestern schon das größte Konfliktpotenzial witterten und bei der Politiker der Koalition mit nachgeschobenen Erläuterungen inzwischen schon zusätzliche Verwirrung erzeugt haben. Im Beschlusspapier steht es schwarz auf weiß so: Wir führen eine verpflichtende Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Tag der Erkrankung ein. Daran entzündet sich eine Debatte, die an Dynamik nicht nachlässt. Fühlen sich die Deutschen zu schnell unwohl, gerade morgens?
Man sitzt auf der Bettkante und überlegt, passt das heute?
So beschreibt Unionsfraktionschef Jens Spahn in der ARD die Fälle, die die Bundesregierung mit den neuen Regeln bei Krankschreibungen verhindern will. Union und SPD haben in ihrem Reformpaket vereinbart, die telefonische Krankschreibung abzuschaffen. Außerdem soll eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung grundsätzlich schon ab dem ersten Krankheitstag vorgelegt werden. Die Koalition will damit die hohen Fehlzeiten in Deutschland senken. Spahn verweist auf rund 18 Krankheitstage je Arbeitnehmer im Jahr und vergleicht.
Die Frage stellt sich schon, ob die Deutschen so viel kränker sind tatsächlich als die anderen in Europa. Und deswegen braucht es da Maßnahmen.
Zudem erklärt der CDU-Politiker:
Wer aber tatsächlich vielleicht an dem jeweiligen Morgen nicht wirklich krank ist, aber noch überlegt, ob er hingehen sollte, der entscheidet sich dann im Zweifel vielleicht doch fürs Arbeiten.
Das sei auch fairer gegenüber Arbeitskollegen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz verteidigt die Pläne und sorgt gleichzeitig für Fragen, wenn er im ZDF sagt:
Sie müssen nicht am ersten Tag in die Arztpraxis. Sie müssen vom ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben.
Wie das ohne telefonische Krankschreibung laufen soll, lässt er offen. Vielleicht denkt er an die Möglichkeit der Videosprechstunde. Für ungläubiges Stirnrunzeln sorgt auch, was der Kanzler in der ARD erklärt.
Wir kehren zu der Regelung zurück, die wir vor Corona hatten.
Das stimmt nur teilweise, denn vor der Pandemie galt bereits die heutige 3-Tage-Regel. Beschäftigte mussten ein Attest normalerweise erst vorlegen, wenn die Krankheit länger als 3 Kalendertage dauerte. Arbeitgeber aber können die Bescheinigung seitdem ab dem ersten Tag verlangen. Neu wäre, dass die Vorlage am ersten Krankheitstag zum gesetzlichen Regelfall wird. Beim Hausärzteverband nennt man den Plan eine Katastrophe. Verbandsvorsitzender Markus Blumenthal-Bayer warnt bei NDR Info:
Es werden in dieser Kombination mehrere Millionen mehr Patientinnen und Patienten in unsere sowieso schon sehr vollen Praxen drängen.
Viele Menschen kämen dann vor allem für eine Bescheinigung in die Praxen.
Die Kranken, die uns dringend brauchen, die werden viel länger warten müssen.
Strittig ist auch die Frage, ob die in der Pandemie eingeführte Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung den Krankenstand tatsächlich erhöht hat, so wie es Merz im Interview erklärt.
Wir sehen, dass seitdem die Krankschreibungen deutlich angestiegen sind.
Ärzte und Krankenkassen sehen dafür keinen Beleg. Der Hausärzteverbandsvorsitzende Blumenthal-Bayer erklärt:
Mit der telefonischen Krankschreibung hat das alles gar nichts zu tun. Da gibt es mittlerweile unzählige Studien, auch die Krankenkassen selber analysieren das und sagen, die telefonische Krankschreibung hat dazu überhaupt keine Veränderungen geführt.
Ihr Anteil lag zuletzt bei weniger als 2% aller Krankschreibungen. Auch aus der SPD kommen inzwischen Zweifel an der konkreten Umsetzung. Parteichef Lars Klingbeil sagt:
Natürlich müssen wir das jetzt so machen, dass niemand krank zur Arbeit geht. Also da wird man jetzt gute pragmatische Lösungen finden müssen.
Viele Fragen bleiben also noch unbeantwortet. Im Schatten der Debatte steht auch ein Vorhaben, das bei vielen Versicherten auf Zustimmung stoßen dürfte. Die Koalition plant eine Termingarantie für Fachärzte. Patienten sollen dadurch schneller einen Termin bekommen.
Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer. Wie läuft es anderswo in Europa mit der Krankschreibung bei Beschäftigten? Lädt die deutsche gesetzliche Regelung zum Krankfeiern ein und erklärt das, warum es hier so viele Fehlzeiten gibt?
In Frankreich gibt es, anders als in Deutschland, keine gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers zur vollen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die Ersatzleistungen bei Arbeitsunfähigkeit laufen sofort über die gesetzliche Krankenkasse. Diese zahlt in Frankreich aber erst ab dem 4. Krankheitstag. Es gibt also eine Karenzzeit von 3 Tagen. Danach gibt es auch nicht den vollen Lohn, sondern nur 50% des Grundgehalts mit einer Deckelung. Der Betrag darf das 1,5-fache des Mindestlohns nicht überschreiten. Aktuell sind das gut 2.500 Euro. Je nach Vertrag, Betriebs- oder Tarifvereinbarung können die französischen Arbeitgeber jedoch die Lohnersatzleistung im Krankheitsfall aufstocken, teilweise bis auf 100%. Es kann auch Regelungen in den Unternehmen geben, nach denen der Arbeitgeber schon die ersten 3 Karenztage ausgleicht. Einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt es auf jeden Fall nicht. In Frankreich gilt grundsätzlich, dass die Krankschreibung dem Arbeitgeber, aber vor allem der Krankenkasse, innerhalb von 48 Stunden vorgelegt werden soll. Ansonsten drohen Leistungskürzungen.
In Italien braucht der Arbeitnehmer ab dem ersten Tag eine Krankschreibung. Die kann der Hausarzt oder das Krankenhaus ausstellen. Telefonische Beurteilungen liegen im Ermessen des Arztes, ob er einen Patienten sehen will oder nicht. Doch, wer krank ist, muss zu Hause auf Kontrollen warten. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zu Deutschland. Während einer Krankschreibung können Amtsärzte im Auftrag der italienischen Sozialversicherungsanstalt unangekündigt zu Hause erscheinen, um zu überprüfen, ob der Arbeitnehmer tatsächlich krank ist. Die Betroffenen müssen sich zu bestimmten Uhrzeiten zu Hause aufhalten, und zwar von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Wer bei einer Kontrolle ohne triftigen Grund nicht angetroffen wird, muss mit erheblichen Kürzungen oder sogar dem Verlust des Krankengeldes rechnen. Auch am Wochenende gilt die Pflicht. Nicht nur die Sozialversicherung kann Kontrollen veranlassen, auch Arbeitgeber dürfen bei Verdacht auf Missbrauch eine Überprüfung beantragen.
Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten schilderten die Modelle in Frankreich und Italien. Über die geplanten arbeitsrechtlichen Reformen der Koalition habe ich am Nachmittag mit Professor Enzo Weber gesprochen, Arbeitsmarktexperte am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Können die Maßnahmen rund um die Krankschreibung Kosten senken, sowohl am Arbeitsplatz als auch in den Krankenkassen, oder schleppt man so Infektionen in die Praxen und in die Fabriken und sät Misstrauen, was ja kein gutes Band ist zwischen Chefs und Angestellten?
Also ich glaube nicht, dass das Ganze viel Wirkung haben wird, außer viel Aufwand. Mit dem Misstrauen, da würde ich mich ein bisschen zurückhalten. Also da sollten wir, glaube ich, einfach den Ball alle ein bisschen flacher lassen. Man braucht schon vernünftige Regelungen gegen Blaumachen. Die gibt es jetzt auch. Im Moment ist es halt nach dem 3. Tag. Dann wäre es schon am 1. Tag. Ob das dann mehr Misstrauen ist als 2, 3 Tage später. Ich finde, das muss man nicht so hochziehen, sondern man sollte ganz neutral einfach sehen, ist die Maßnahme praktikabel oder nicht. Und ich finde, überwiegend ist sie das nicht.
Dann fiel den Gewerkschaften und der Opposition bei der Lektüre des Papiers sofort das Thema sachgrundlose Befristung ins Auge. Ein Begriff, der irgendwie schon in sich so ein wenig unfair klingt. Was bewirkt das, dass bis Ende 2030 man Beschäftigte einstellen, dann aber mehrfach befristen darf? Kommt es dadurch zu einer Einstellungswelle in den kommenden 4 Jahren, weil Arbeitgeber wissen, sich wieder zu trennen würde nicht so kompliziert sein?
Ja, genau das ist der entscheidende Punkt. Aus Beschäftigtensicht klingt das natürlich immer irgendwie unfair, aber man muss die Lage der Wirtschaft sehen. Wir stecken jetzt seit 5 Jahren in der Stagnation. Jeden Monat verlieren wir 15.000 Industriearbeitsplätze, in denen wir mal verdammt stark gewesen waren. Und das liegt im Moment nicht daran, dass die Substanz uns massiv wegbrechen würde, sondern wir schaffen einfach nichts Neues. Die Investitionen sind seit Jahren am Sinken. Wir schaffen echt total wenig neue Stellen. Die Jobchancen von Arbeitssuchenden jetzt sind so niedrig wie noch nie. Also Erneuerungskrise nenne ich das. Und wenn man sagt, wer schafft jetzt eine Risikoinvestition in Deutschland, von der man weiß, wahrscheinlich muss man irgendwie umsteuern, es läuft nicht nach Plan, dann muss man sagen, dafür hat man einfach wenig Flexibilität. Denn für das Umsteuern ist es in Deutschland echt schwer. Wir müssen Unternehmen auch besser restrukturieren können, in neue Bereiche hinein. Und dann haben wir natürlich über den Kündigungsschutz gesprochen. Soll der ganz weg? Und da wäre ich definitiv dagegen, denn der hat auch ganz viele positive Seiten. Befristungen setzen dagegen den Hebel gezielt da an, wo tatsächlich neue Jobs entstehen. Also nicht den Kündigungsschutz für alle auf Dauer wegnehmen, sondern genau diesen gezielten Hebel. Das hat zwar auch Nachteile, aber das kann ich wirklich unterstützen. Und so etwas habe ich vorher deswegen auch geraten.
Für welche Branchen und für welche Betriebsgrößen ist das womöglich vor allem gedacht und auch sinnvoll?
Also der Kündigungsschutz, der gilt ja bei Betrieben bis zu 10 Beschäftigten nicht. Da brauchen Sie das also dann nicht. Aber die großen Investitionen, die werden ja auch vor allem von größeren Firmen getragen. Und da brauchen wir die auch. Deswegen vor allem sinnvoll ist das jetzt in Bereichen zu machen, wo wirklich Erneuerung stattfinden kann, wo es um Technologie geht, wo neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, wo auch viel Kapital mobilisiert werden kann und dann auch in großem Umfang Stellen entstehen. Ich habe auch eine gezieltere Variante vorgeschlagen. Mhm. Lasst uns diese zusätzlichen Befristungen nur da machen, wo wirklich Risikoinvestitionen getätigt werden. Da hätte man nicht so breite Streueffekte, aber es wäre natürlich auch ein bisschen komplizierter gewesen.
Da Sie Ihre Vorschläge erwähnen, wir neigen sowieso dazu, das jetzt zu bewerten, was auf dem Tisch liegt. Aber was fehlt denn im Programm, wovon Sie sich einen Beschäftigungseffekt versprechen würden?
Also neben den Befristungen ist noch eine Maßnahme drin, die ich auch sehr stark beworben habe, nämlich Abfindungen zu fördern, aber nicht einfach nur so, sondern wenn neue Jobs aufgenommen werden. Das ist wirklich weltweit einzigartig und eine Neuheit und kann Triple Win bringen. Also damit unterstützt man diejenigen, die jetzt in die Jobwechsel reingehen. Man erleichtert die Restrukturierung für die alten Firmen und man bringt den neuen Firmen die guten Fachkräfte. Davon verspreche ich mir wirklich einiges. Was ich gerne noch stärker drin hätte, ist eine Förderung von Qualifizierung, weil wir nicht nur Weiterentwicklung in neue Jobs brauchen, sondern auch Weiterentwicklung von neuen Kompetenzen. Also zum Beispiel ganz einfach zu sagen, jeder einzelne Qualifizierungstag, den ein Betrieb jetzt investiert, der wird mit einer simplen Tagespauschale von der Steuer abgesetzt. Ganz breit, keine Bürokratie, keine Anträge, sondern breite Qualifizierungsförderung. Das wäre etwas.
Sagt Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Ich kann jetzt mal nur für mich sprechen, wenn Künstlerinnen heiraten, die ich seit langem verehre, dann stimmt es mich nicht euphorisch, denn das bestärkt den Verdacht, dass sie nie mich meinten, wenn sie von ihrer Liebe sangen. Aber Fans von Taylor Swift sind da offenbar weniger eifersüchtig, wenn ich richtig deute, was wir aus New York hören. Dort wird der Superstar heute, gerüchteweise, im Madison Square Garden den Bund der Ehe mit Footballstar Travis Kelce eingehen und im Kreis von 1000 Freundinnen und Freunden Ringe tauschen. Und vielleicht noch weitaus mehr Publikum, die ihr nahestehen, sehr nahe, versammeln sich dann drumherum.
Es ist heiß und schwül in New York. Gestern 39 Grad, heute sollen es mehr als 40 Grad werden. Die Wetterfrösche warnen, dass der Asphalt vor dem Madison Square Garden schon schmilzt. Doch die Anhänger von Taylor Swift harren aus, um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Einer von ihnen ist der 25-jährige New Yorker Ryan Wang. Er hat 7 Stunden lang gewartet und glaubt, den Popstar kurz im vorbeifahrenden Auto gesehen zu haben.
I've been waiting 7 hours to see her, and I only see her like 5 seconds, and she said hi to us, and I just feel like everything is worse.
5 Sekunden habe ich sie gesehen und sie hat Hi zu uns gesagt. Allein dafür hat es sich voll gelohnt. Etwas Bedauern schimmert bei Ryan durch, dass Taylor Swift nun durch ihre Hochzeit mit Footballstar Travis Kelce nicht mehr zu haben ist. Trotzdem freue er sich so sehr für sie, sagt Ryan. Es wird nicht das Ende meiner 15-jährigen Liebe für sie sein. Auch in Zukunft werde ich sie lieben. Neben Ryan steht Rusty Carbor aus Wichita, Kansas. Nicht weit entfernt also von Kansas City, der Stadt, in der der Bräutigam von Taylor Swift, Footballstar Travis Kelce, lebt. Mit den Kansas City Chiefs hat er 3-mal den Super Bowl gewonnen. Aber nicht wegen des Bräutigams ist die 34-jährige Pilotin zum Madison Square Garden gekommen. Ich bin Fan von ihr seit ihrem ersten Country-Album, sagt sie. Wir sind fast gleich alt.
I've been a fan since her very first country album. We're about the same age. I grew up in Oklahoma and it's very country there. So I kind of feel like I grew in my music tastes with her as well.
Rusty ist in Oklahoma aufgewachsen, einer Hochburg der Country-Musik. Aber ihr Musikgeschmack habe sich so wie der von Taylor Swift weiterentwickelt. Die Pilotin freut sich für beide, Braut und Bräutigam. Und als Bürgerin des Bundesstaates Kansas hat sie das Gefühl, ihr Nachbar zu sein. Die 11-jährige Adeline ist mit ihrem älteren Bruder und den Eltern aus Ohio nach New York gekommen. Die Reise war schon länger geplant, aber die Hochzeit ihres Idols bestimmt nun das Besuchsprogramm. Irgendwie verrückt, jetzt so nah bei ihr zu sein, sagt Adeline und bedauert, ihren vorbeifahrenden Wagen verpasst zu haben. Immer wieder fahren am Liefereingang Wagen vor. Man kann Blumengebinde sehen und Caterer liefern Speisen und Getränke ab. Die Anzeichen verdichten sich, dass die Traumhochzeit des Jahres im Laufe des Tages tatsächlich im New Yorker Madison Square Garden stattfindet.
Martin Ganselmeier aus New York am Ende der NDR Info Themen des Tages am Freitag.